Sehr interessant für den einen oder anderen und für mich auch sehr anspruchsvoll, aber das darf es auch mal sein. Es ist ein schwieriges Thema gewesen und fand es aber sehr aufschlussreich. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Nachtschicht. Mir gegenüber sitzt wie immer mein kongenialer Partner David Haas.
Hallo auch von meiner Seite, hallo.
Ich bin gerade durch den Schnee gefahren. Wahnsinn, oder?
Übel, oder? Letzte Woche saß man noch in kurzer Hose im Sonnenschein und jetzt Schnee.
Ja, an Ostersonntag bin ich mit meinen Kindern und meiner Frau und meiner Mutter im Garten gehockt, haben wir Kaffee getrunken. Und haben gesagt, morgen machen wir eine schöne Fahrradtour. Ja, sind wir an Ostermontag raus mit Handschuh und schöne Fahrradtour mit Picknick.
Ich
War
muss da,
frostig
ich muss heute Morgen
und heute
kratzen.
schneit's.
Ich muss heute
Echt?
Morgen. Ja, ich mich hat so angekotzt, echt.
Wieder ein Grund, warum wir im gleichen Haus wohnen und schaffen.
Ja, boah, ich hasse es. Aber ich,
Ich muss
nee,
nicht kratzen.
ich mag Winter, ja, aber jetzt ist einfach vorbei.
Nee, ist vorbei. Also ich war echt schon voll mit dem Handy Gartenstuhl rausgeholt und wollte heute über das Thema Grille schwätzen und jetzt schneit's, gell?
Ja, genau, das habe ich mir heute Morgen auch gedacht. Mir redet über das Grillen und es schneit.
Als wir nämlich den Termin festgelegt haben für die Folge heute, haben wir gesagt, das passt jetzt, Auftakt zum Grillen, gell? Und jetzt schneit's. Verrückt.
Aber Ingmar, du erstmal herzlichen Glückwunsch zum 20. Folge, würde ich
Ja,
sagen. Hey.
mega, Jubiläum.
Ja, voll.
Cool.
Ich hoffe, ihr feiert alle mit uns. Gibt ein kleines Jubiläum zu
Hast
feiern.
du nichts da, irgendwie Konfetti oder?
Doch, Kaffee und Kuchen.
Kaffee ist ein gutes Stichwort. Ich hab nämlich den Kaffee mitgebracht. Der David hat schon gefragt, ob es deshalb ist, weil sein Kaffee so schlecht ist. Habe ich verneint, aber er ist natürlich auch mit ein Grund. Aber eigentlich geht es darum, wir testet verschiedene Kaffeebecherdeckel und Kaffeebecher, weil man kennt ja diese To-Go-Becher mit diesem Plastikdeckel und ich glaube, sollen verboten werden oder zumindest wollen wir das auch nicht mehr. Ich glaube, sie werden sogar tatsächlich auch verboten, oder?
Ist da ein EU-weiter Gesetz rausgekommen, dass das verboten wird zum Anfang 22, glaube ich? Ich
Also,
meine.
auf jeden Fall ist es ein Riesenthema. Wollte jetzt noch gar nicht bringen, gell, aber
Ja,
du,
ist trotzdem gut, ja.
es ist einfach so. Und jetzt haben wir so einen Deckel aus, ich weiß nicht mal genau aus was, 100% Bio irgendwas. Also auf jeden Fall kein Plastik. Und das Problem ist ja immer das Mundgefühl.
Ja.
Ist ja immer so ein bisschen, man kennt das auch, es gibt jetzt auch so Strohhalme aus
Pappe.
verschiedenen, ja,
Bambus. Bambus
aus,
ist ganz viel,
ja.
ja.
Es fühlt sich halt immer nicht so cool an, gell?
Also ich muss ja immer dran denken, es ist ja, also das Mundgefühl, wenn du beim Eis am Stiel und dann den Holzstab, kennst du
Ja,
das?
furchtbar.
Und ganz viele so kompostierbare Produkte haben genau dieses Mundgefühl. Und
Ja.
das ist halt, aber da tut sich ja viel. Also die Hoffnung ist groß, dass das besser wird. Aber wie ist denn der Becher? Ich habe den Plastikbecher gehabt.
Der, den ich jetzt habe, der ist gar nicht so schlecht. Ich habe jetzt wirklich keine Ahnung, was das für Material ist, aber das ist nicht so.
Nicht so rau.
Ja, nicht so uncool wie das, was man teilweise so kennt. Übrigens, beim Eis kennst du das, da gibt's ja, gibt, also es gibt ja auch dann, also diese Becher beim Eis, wir nehmen meistens Kugel im Becher und meine Frau kratzt das dann immer so
Oh
extrem
ja.
aus am Schluss. Boah, da kriege ich voll die
Das ist wie mit
Gänsehaut.
der Fingernägel über
Das kann ich
Tafelkratzer, ja. Das ist so ähnlich, ja.
Aber auf jeden Fall, also der scheint nicht schlecht zu sein. Ja, das sind auch Themen, mit denen man sich beschäftigen muss.
Okay.
Schauen wir mal. Und der Becher ist, glaube ich, auch irgendwie jetzt nicht mehr so dieses Beschichtete, sondern.
Aber nur innen dann, oder? Innen sind die dann irgendwie. Wir machen mich immer gerade einen Becher auf. Ja, wobei die sehen innen immer noch so aus, wie ein
Sind
Becher
innen,
aussieht.
ja, sind innen irgendwie auch beschichtet. Also, da müssen wir mal, das sind jetzt so Tests, die man da
Ja.
jetzt mal gekriegt hat.
Also demnächst gibt es ökologische Kaffeebecher bei Grimmers Backstube.
Ja, das ist ein Thema echt, mit dem man sich auseinandersetzen muss. Wir haben ja letztes Jahr auch neue Tüte gemacht und so. Flyer und das ganze Thema, da hat man früher ja gar nicht dran gedacht, so. Da muss man schon umdenken heute, dass man da einfach nachhaltig outdoor agiert.
Wobei, man muss auch sagen, es ist ja auch sinnvoll, weil ich meine, ganz ehrlich, so ein To-Go-Becher, den nimmst du für
Absolut.
3 Minuten Glück und schmeißt ihn dann weg und dann hast du einen übler Müll, den kein Mensch braucht. Also das ist halt echt, also da finde ich die Entwicklung dahingehend super, dass man gerade das To-Go-Besteck mal überarbeitet.
Absolut, braucht kein
Großartig.
Mensch. Und also wir haben ja sowieso, ich meine, jetzt durch Corona ist das wieder ein bisschen ins Hintertreffen gerade, aber wir haben ja sowieso schon lange den Service, dass man auch seinen Kaffeebecher mitbringen kann.
Das ist das Recap, oder?
Genau, also einmal vom Landkreis Schwäbisch Hall sind wir ja an diesem Recap-System dabei. Und wir hatten schon vorher selber unsere eigene aus Bambus irgendwie. Material, eigene Becher, wo der Kunde sich quasi auf Pfand mitnehmen konnte und dann befüllen lassen konnte. Das gleiche Thema ist mit der Tüte. Wir haben Stofftasche, wo der Kunde bringen kann und seinen Stoffbeutel befüllen lassen kann und so.
Darf man das überhaupt noch so über die Theke rüberreichen? Weil es ja
ist,
auch mal verboten.
Ja, genau. Also es ist auch ein bisschen eine Grauzone. Es ist natürlich auch, man weiß ja nicht, wo kommt der Beutel her. Beziehungsweise ist der Becher auch wirklich sauber gespült und so. Wir machen jetzt einen Kompromiss, dass wir entweder der Kunde hebt seinen Beutel quasi vor der Theke auf und mir stellt ihm entweder der Brötchenkorb auf Theke und er kann es selber machen oder mir werfe es ihm quasi in die Tasche, oder werfe es übertrieben, reiche es ihm in die Tasche direkt rein. Wir haben die Beutel sonst auch über Theke genommen und haben sie halt nicht auf die Theke abgestellt, sondern man hat dann quasi die zwei Schlaufe von der Tasche über den Arm genommen und hat dann quasi so die Tasche befüllt. Das ist ein Kompromiss, mit dem ich leben kann. Aber ich denke, ja, man sollte da nicht es übertreiben mit der Hygiene, sage ich mal, sondern wirklich schauen, was hat es für Vorteile. Ich war neulich bei einem ganz tollen Lieferant von uns, bei der Hofmetzgerei Hack, und da war das gang und gäbe, da haben die Leute ihre Dose mitgebracht und haben da ihr Fleisch direkt rein gekriegt. Und ich denke, früher war das eh überhaupt gang und gäbe. Und,
ich kenne das von früher, bei meinen Eltern in der Bäckerei, da habe ich auch oft samstags im Verkauf auch mitgeholfen. Und da war das ganz normal, dass die Leute ihren Jutebeutel mitgebracht haben und man dann befüllt hat. Also es war einfach ganz normal, ja. Also von dem her, es steht natürlich immer mit Hygiene und hin und her, klar. Aber im Endeffekt,
aber man muss sagen, seit jetzt Corona ist, sage ich mal, haben wir das ausgesetzt. Also wir machen das im Moment nicht, weil wir einen Tüteverbrauch haben. Also das geht in die Hunderttausende. Das ist erstens ein riesiger Kostenfaktor, den letztendlich der Kunde ja auch bezahlen muss. Und natürlich ein Umweltfaktor. Also das ist Wahnsinn, was rund um unsere Bäckerei an Tüte und Kaffeebecher von uns rumliegt. Ich freue mich zwar immer auch ein bisschen, wenn ich irgendwie auf dem Fahrrad weg, ein paar Kilometer weg bin und finde einen Becher von uns. Also was heißt Freude? Nee, natürlich nicht, aber ist natürlich ein bisschen witzig, aber das ist schon Wahnsinn. Das ist
ähnlich wie bei Coca-Cola. Man sieht jeden Tag ein Coca-Cola-Logo irgendwo. Und so ist mit Grimma auch. Überall sieht man ein Grimma-Logo.
Das wäre mein Ziel. Jo. Was war noch? Ostern war. Wie war Ostern? Lockdown, Ostern?
Entspannt, gemütlich. Ich habe ein bisschen meine Terrasse renoviert.
Okay.
Und hatte endlich auch mal Zeit, wieder ein bisschen zu backen. Das war ja auch, wurde mit meinem Umzug, wurde ja echt ein bisschen wenig, weil ich halt immer mit Renovieren beschäftigt war. Aber ich habe mich endlich an die Croissant gewagt, weil meine erste wurde ja echt ein bisschen katastrophal, nennen wir es so. Aber da habe ich unser Rezept aus dem Podcast verwendet und siehe da,
top. Also sind richtig gut ausgesehen.
Ja. Also wirklich, und ich meine, dass ich beim Tourieren ein bisschen zu viel Zeit dazwischen hatte, werde ich aber beim nächsten Mal ein bisschen reduzieren und dann, denke ich, wird es auch besser. Also es war schon gut, es war schon top, aber ich denke, ein Tick besser kann es noch werden.
Aber warum zu viel Zeit dazwischen? Ist der Teig aufgegangen gewesen im Kühlschrank? Oder ja, das ist gefährlich. Also das sollte nicht aufgehen zwischen die Tore.
Genau, also ich hatte auch drei einfache Tore gemacht. Einfach weil ich es so kenne und habe mir gedacht, so mache ich einfach mal.
Ja, scheiß drauf, was der Ingmar sagt.
Genau,
ich mache drei einfache Tore.
Nee, aber warum eine einfache Tore?
Du, das ist
Kopfdicksprung eigentlich, oder?
Nee, drei einfache Tore sind 27 Schichten, weil man quasi 3 mal 3 mal 3 und eine einfache, eine doppelte sind nur 12.
Ah, okay.
3 mal 4.
Okay, ja, gut.
Genau, ja. Aber das ist, das muss man... Das, letztendlich bedeutet das nur, dass die Blätterung wird halt dünner und feiner, wenn du mehr, wenn du halt drei einfache machst. Aber das.
Du, wie gesagt, ich habe das einfach mal probiert, dachte, ich mache mal drei einfache. Und ich habe schon gemerkt, bei der zweiten Tour, der geht ein bisschen auf. Das war, ja.
Ja, hast du den Plastik eingewickelt gehabt, oder?
Ja. Ja.
Also das würde ich nicht empfehlen. Wenn man zwischen die Tore in den Kühlschrank legt, würde ich gar kein Plastik drumherum machen, weil das Problem ist, bis dort die Kälte hinkommt quasi, dass der nochmal durchkühlt beziehungsweise entspannen kann, das dauert, also das Plastik verhindert es halt. Und in dem Plastik wird er nicht kühl,
ja, okay.
Sondern der geht halt dann in dem Plastik auf. Das würde ich...
Aber was halt mega cool war, die Croissants sonntagabends zu machen, Montag war ja Feiertag, in den Kühlschrank, da in Ruhe gehen lassen und dann am Montag früh einfach nur Ofen einschalten, Croissant rein und frische Croissant zum Frühstück, das war halt überragend.
Das ist halt das Coole mit der Übernachtgare, ja.
Ja. Ehemann Nummer 1 sitzt dir gegenüber.
Ja, ich hoffe, der Frau hat nur einen Ehemann.
Ja, nee, aber also im Allgemeinen, im Allgemeinen Ranking meine ich so.
Du, ich präsentiere meine Frau jeden Morgen selbstgebackenes zum Frühstück.
Angeber.
So, ich würde heute gern, ich habe noch ein zu Ostern ein letztes ergänzendes
Fun Fact,
genau, und zwar mit dem Eierversteck. Das habe ich vergessen letzte Woche. Das kommt nämlich, das gibt es auch einen Grund, woher das kommt. Und zwar haben wir ja darüber gesprochen, dass die Eier werden gekocht und gefärbt und so weiter, weil man in der Fastenzeit keine Eier essen darf. Und manche Schlitzohren, wahrscheinlich die gleiche, die auch die Maultasche zu Karfreitag erfunden haben, haben die Eier dann einfach versteckt.
Ah.
Quasi in der Fastenzeit und haben halt doch Eier gegessen. Daher kommt der Brauch mit dem Verstecken.
Übrigens ganz witzig, gestern Abend im Fernsehen war auch wie immer an Ostern so eine Fragerunde, hey, was feiern wir denn eigentlich, woher kommt es? Und ich konnte eigentlich fast jede Frage beantworten.
Also perfekt. Ja, du, das ist, ja? Wenn man mit mir Podcast macht, das gibt einen richtigen Mehrwert.
Wahnsinn.
Ich würde heute gern, wir haben wahnsinnig viele Feedbacks gekriegt in den letzten 2 Wochen.
Das ist und, wirklich
der Wahnsinn. Da an dieser Stelle mal ein herzliches Danke. Also wir freuen uns wirklich über jedes einzelne Feedback und es hat uns echt überrollt, kann man sagen, oder?
Auf jeden Fall.
Die letzten 2 Wochen. Und ich würde da gerne ein bisschen was vorlesen da draus, was uns da so erreicht hat. Auch die ein oder andere Frage, die vielleicht die andere Hörer interessiert. Und ich lege direkt mal los mit dem Stefan, der uns geschrieben hat, also erstmal ein fettes Dankeschön für den Podcast. Er kommt aus dem Landkreis Augsburg und ist jetzt auch begeisterter Sauerteig-Hobbybäcker und hat mittlerweile 2 Sauerteige und ein Hefewasser im Kühlschrank stehen. Und ja, ihr seid 2 mega angenehme Typen, hat er geschrieben. Also du auch, David.
Wahnsinn.
Und er wird sich an das Osterbrot wagen nächste Woche in der Übernacht-Variante. Und eine Anregung von ihm ist eine Folge über das Backen mit Vollkorn. Das wäre mega, auch wie man Schrot gut verarbeitet und wo die Unterschiede zwischen Schrot, Fein, Mittel und Grob liegen. Wollte ich schon lange mal wissen. Da ich am Überlegen bin, mir eine Mühle zu kaufen, interessant fände ich auch, warum viele Bäckereien keine freigeschobenen, fluffigen Vollkornbrote anbieten, wo doch gerade Bäckereien mit den besseren Mehlqualitäten das eventuell hinbekommen könnten. Also freigeschobenes Vollkornbrot ist schwierig, hatte mir bis vor kurzem selber im Sortiment. Sogar immer Vollkornbrot freigeschoben, das wurde aber dann immer relativ flach, deswegen haben wir es jetzt auf Kaste umgestellt, aber er hat mir ein Bild mitgeschickt von einem Weizenvollkornbrot freigeschoben, das hat richtig gut ausgesehen, kann ich leider übers Mikrofon nicht zeigen, aber
beschreib's.
Nee, wirklich, das hat richtig lockere Krume gehabt, das war richtig hoch, also fand ich mega. Dann hat der Stefan nochmal geschrieben, kurze Zeit später, und zwar wie das Osterbrot funktioniert hat. Und er schreibt, wir haben ihm das Osterfest versüßt. Super saftige Osterfladen von dir, das karamellisierte Mandelzeug ist auch echt der Hammer. Also hat wohl gut funktioniert. Wir haben einige Feedbacks zu dem Osterbrot gekriegt. Nächstes Feedback von der Tanja, die auch schreibt, hat das Rezept ausprobiert. Und sie hat mir auch ein Bild mitgeschickt, das sieht sehr gut aus und hat auch eine Anregung für ein Thema für den Podcast, beziehungsweise, nicht für ein Thema, sondern sie schreibt, wollt ihr eventuell die Anbieter und Interviewpartner, die ihr zeigt, eventuell nochmal als Partnerlinks wo gesammelt anführen?
Auf jeden Fall.
Haben wir ja eigentlich auf der Homepage jetzt, oder nicht?
Genau, und dann müssen wir halt da noch die Links unten reinmachen, dass die Leute direkt da hinkommen, wo sie hinwollen. Das fügen wir aber noch nach und
machen wir
auf jeden Fall. Genau,
also die Interviewpartner haben wir,
glaube ich. Die Interviewpartner sind auf unserer Homepage, www.nachtschicht.de. Und nachtschicht-podcast.de, mein Gott. Und da sind unsere Interviewpartner drauf, aber wir werden sie dementsprechend noch verlinken, dass man sich da ein bisschen für seine Genussreise wappnen kann.
Cool. Dann ein Feedback vom Armin, das mich sehr gefreut hat. Er hat nämlich geschrieben, er hat die Folge mit Michael Rebmann angehört und hat geschrieben, mit Abstand die beste und aufschlussreichste Folge. Ich werde aufgrund des Wissens, das ich jetzt habe, so oft es geht, mit meinen Käse in Geifertshofen holen. Klammer auf, wer die Folge nicht gehört hat, Folge 17 mit Michael Rebmann von der Dorfkäserei Geifertshofen. Wenn ich weiß, dass ich gute Qualität bekomme und die Erzeuger bis zum Bauern eine faire Bezahlung erhalten, zahle ich gerne auch mehr für das Produkt. Das freut uns natürlich mega, wenn wir das erreichen können mit unserem Podcast, weil es ist uns auch ein Anliegen. Die Folge mit Michael Rebmann war sehr interessant für den einen oder andere und für mich auch sehr anspruchsvoll, aber das darf es auch mal sein. Es ist ein schwieriges Thema gewesen und fand es aber sehr aufschlussreich. Dann haben wir den Andreas, der geschrieben hat, also sich auch sehr freut und bedankt über unseren Podcast und gerade die Interviews und die Einblicke in die Profi-Backstube findet er sehr interessant und hat unser Brezelrezept ausprobiert und hat das Problem, dass immer kleine Blasen auf der Brezel nach dem Backen sind. Er schreibt, er macht den Vorteig am Abend Tag 1, Vorteig und weitere Zutaten am Tag 2 inklusive Formen und Gare im Kühlschrank für 24 Stunden. Backtag ist Tag 3. Das könnte eventuell darauf hindeutet, dass der Abbau zu stark ist, also so kleine Bläschen, wir sagen da auch Aromabläschen dazu, deutet immer auf eine sehr lange Teigführung hin, was ja grundsätzlich erstmal gut ist für den Geschmack.
Ja.
Optisch natürlich nicht so zufriedenstellend ist. Ich habe ihm darauf geantwortet, oder vielleicht hat jemand von euch Hörerinnen und Hörer da draußen das gleiche Problem, dass er entweder den Vortag einfach weglassen kann und das Mehl und Wasser entsprechend direkt in den Teig dazu gibt oder die Übernachtgare einfach verkürzt.
Okay.
Genau, also das könnte aber auch noch ein Problem von der Luftfeuchtigkeit im Kühlschrank sein. Lässt sich über die Fotos nicht abschließend klären. Ich würde erstmal das eine probieren, wenn das nichts hilft, das andere. Eventuell einfach die Gare verkürzen, beziehungsweise Luftfeuchtigkeit lässt sich natürlich im Haushaltskühlschrank nicht einstellen. Ja, aber ich denke, das wird schon helfen. Und er schreibt noch, ist die Konzentration der Lauge zu schwach oder zu hoch? Ich müsste circa 4% haben.
Mhm. Das passt. Ja, das passt, ja.
Also das ist okay.
Ja.
Also er hat noch untergeschrieben, dass er aus der Schweiz ist.
Mhm.
Genau, leider ist eure Backstube zu weit entfernt. Er würde sehr gerne mal ein Praktikum machen. Er ist ein Zuhörer aus der Schweiz. Sagst gar nichts.
Ich spare mir es noch, ja. Ich spare mir es noch.
Das auf. Ja. Dann haben wir die Anna, die das Brot, das Sauerteigbrot aus der Folge 13 nachgebacken hat und auch einige Tipps zu Pizza und so weiter mir noch geschickt hat. Vielen Dank an der Stelle dafür. Wir haben wirklich jetzt viele Tipps schon zur Pizza, also die nächste muss besser werden. Und sie hat die Frage, ob die Rezepturvermehrung, wenn sie einfach jetzt quasi 2 oder 3 Brote backen will, ob das einfach so 1:1 quasi gesteigert werden kann oder ob sie die Anstellgutmenge dann reduzieren soll. Und es ist tatsächlich so, umso größer der Teig, umso weniger Anstellgut brauche ich einfach, weil größere Teige kühlen nicht so schnell aus und da ist eine ganz andere Aktivität da, wenn ich so einen ganz kleinen Teig habe. Deswegen kann man durchaus die Anstellgutmenge dann reduzieren.
Und was für ein Verhältnis?
Ja, das ist schwierig so pauschal zu sagen. Also grundsätzlich ist ja immer nur eine Frage der Zeit. Also wenn ich halt weniger Anstellgut habe, könnte es sein, dass es ein bisschen länger dauert. Aber wenn ich halt das Dreifache nehme, dann würde vielleicht reichen, das Zweifache an Anstellgut zu nehmen. Aber da muss man sich ja auch ein bisschen rantasten und die Zeit im Blick behalten. Schwierig so pauschal zu sagen. Aber sie schreibt auch, dass sie die Hefemenge, wenn sie sowas macht, dann auch meistens reduziert. Und das ist auch richtig so. Das machen wir tatsächlich auch so, wenn wir jetzt ungewöhnlich große Teige haben. Zum Beispiel jetzt auf Ostersamstag war wieder Wahnsinn viel Brot. Und wenn man dann irgendwie 120 Kilo hat statt 60, dann kann man gleich mal bei der Hefemenge 10-15% abziehen, weil der Teig, da passiert einfach viel mehr in so einem großen Teig. Und auch bis der dann aufgearbeitet ist, dauert es ja auch länger und so weiter.
Ja, okay. Mhm.
Dann habe ich das Bild hier von Stefan.
Mega.
Stefans Weizenvollkornbrot. Er hat da drauf nämlich mir das Bild nochmal geschickt.
Stellt euch vor, das sieht unfassbar lecker aus.
Genau, also mega, trifft es schon ganz gut, was der David gerade gesagt hat. Dann haben wir aus dem Saarland die Karin, die sich auch bedankt für den unterhaltsamen und informativen Podcast. Und sie schreibt, sie hat jetzt ihren Sauerteig angesetzt, der ihr super gelungen ist mit unserer Anleitung und hat ihr erstes Brot damit gebacken. Und gerade eben 5 Tage später habe ich die beiden letzten Scheiben genossen. Immer noch sehr lecker und sogar noch saftig. Danke für das tolle Rezept. Beim nächsten Mal werde ich mit der Wasserzugabe etwas vorsichtiger sein. Der Teig war zum Freischieben etwas zu weich und das Brot ist etwas zu flach geworden. Könnte passieren, das ist auch sehr abhängig von dem Mehl, das ihr verwendet. Die Wassermenge sind immer etwas mit Vorsicht zu genießen. Lieber mal 10% weglasse und wenn man merkt, der Teig wird so weich, dann kann man das, ja, wie gesagt, das ist sehr vom Mehl abhängig, das ist durchaus unterschiedlich. Dann hat der Sebastian aus Stuttgart geschrieben, das hattest du letztes Mal schon angedeutet, das E-Mail hattest du schon gelesen, weil er schreibt, und das Lokalkolorit hat für mich, aufgewachsen in Kornwestheim, wohnhaft in Stuttgart, in den Effekt des in den Arm Nehmens und Entspannens, also unser Dialekt.
Ja.
Sehr cool, hat mich sehr gefreut. Er schlägt vor, eine Sendung zum Thema Mehl zu machen, haben wir ja sowieso auf der Liste. Und er hätte gern Lutz Geisler mal zu Gast. Ja, können wir probieren.
In diesem Sinne hier die Einladung.
Mal gucken, er hat uns ja schon mal in seinem Newsletter erwähnt. Ich werde mal Kontakt aufnehmen. Und er schreibt, er will eine Riesenthema-Tasse. Ja. Dann haben wir die Imke, die ein sehr ausführliches Feedback geschrieben hat. Vielen Dank an dieser Stelle, Imke. Sie hat das Osterbrot nicht gekannt. Und genau, schreibt auch noch was zum Thema Butterbrezel. Sie ist ja auch so, dass sie auf jedes Stück einzeln Butter legt. Und ja, schreibt auch allgemein zum Thema Bäckerei, dass die nicht mehr so sind wie früher, nimmt Bezug auf die E-Mail, die wir letztes Mal oder vorletztes Mal vorgelesen haben. Und schreibt eben auch, sie backt sehr viel selber und sieht auch das ganze Thema mit dem, was wir auch schon diskutiert haben, dass nicht mehr bis abends alles verfügbar sein muss. Sieht sie genauso und ja, aus ist einfach aus, schreibt sie. Und sie nervt es dann natürlich auch als Kundin, aber dann nimmt man einfach was anderes, bestellt demnächst vor oder kommt früher. Und sie schreibt, wie gern würde ich mein Auto satteln und mal eben zu Grimmers Backstube fahren und mich durch das Sortiment futtern. Vielleicht muss ich mal einen Urlaub in die Richtung planen. Und was mich natürlich sehr freut, letzter Satz übrigens gehört, und das Nutella natürlich die Butter.
Ja, ja, komm. Ja.
Dann haben wir die Larissa aus dem Frankenland, die wirklich jede Folge hört und auch nicht schlimm findet, dass mir abschweift. Also können wir durchaus weitermachen. Hast du ja eh schon gesagt.
Was wir heute ja auch unfassbar krass machen.
Ja, wir sprechen doch gleich über das Grillen.
Ja, alles gut, alles gut.
Genau, sie freut sich auch über unseren schwäbischen Dialekt und hört auch die andere Podcasts, die wir letztes Mal erwähnt haben und hat die Weckwäsche nachbacken und wird sich auch unser Buch bestellen. Und hat auch eine Frage noch zum Thema Backmalz. Ob es sich um enzymaktives oder inaktives handelt bei der Brötchenrezeptur und es handelt sich um aktives Backmalz. Und sie lobt auch deine Homepage, David, oh, die du extra jetzt für unseren Podcast aufgesetzt hast.
Danke. Wahnsinnig viel, oder? Also, ich denke, wir haben jetzt auf jeden Fall sehr viel Kundenfeedback gehabt, aber eins müssen wir noch dazu sagen, uns haben nämlich zwei ganz besondere Kundenfeedbacks erreicht und das muss ich einfach mal noch, deshalb habe ich vorher gesagt, ich warte ab und genieße es noch. Aber wir haben ein Kundenfeedback aus Kanada, aus dem wunderschönen Kanada ja, bekommen.
Wahnsinn.
Das war echt richtig cool. Und eins aus Singapur.
Ja.
Also wenn es so weitergeht, sind wir fast auf jedem Kontinent vertreten.
Drei haben wir schon. Meine Kinder, das war witzig, als die E-Mails kamen, habe ich es am Abendessen erzählt. Meine Kinder haben gleich den Globus geholt und haben Singapur und Kanada gesucht. Also auf drei Kontinenten sind wir.
Ein guter Freund von mir lebt in Sydney. Ich gehe davon aus, er hört uns auch. Ich
hoffe. Hat er mir dann gesagt, ob dein Freund nicht noch in Australien ist?
Ja, an dieser Stelle viele Grüße. Ich hoffe, du hörst uns. Falls du uns hörst, dann schreib mal.
Genau, dass wir den Kontinent auch noch
hinnehmen. Ja, ich würde sagen, wir können doch hier eigentlich eine Weltkarte aufhängen und einfach überall so Pins reinmachen, wo uns schon Feedback erreicht hat. Also wer uns irgendwo im Ausland hört, bitte zuschicken. Du wirst dann auf unserer Pinwand verewigt.
Ich würde sagen, das reicht mal an Feedback, oder? Ich habe noch einen ganzen Stapel, aber ich glaube, das sparen wir uns für nächstes Mal
auf, oder? Ja, auf jeden Fall, ja.
Dass aber wir einsteigen können ins Thema. Also vielen, vielen Dank an der Stelle. Wir wollen wirklich das auch nochmal sagen und dann auch hier erwähnen und auch die Frage beantworten, die sich auch andere Hörer interessieren. Ich weiß nicht, warum es jetzt so gehäuft kam. Wahrscheinlich, weil wir so oft unsere Homepage und E-Mail-Adresse
erwähnt haben.
info@nachtschicht-podcast.de. Also wirklich vielen, vielen Dank. Mir werdet auch die anderen Feedbacks, die jetzt noch nicht zum Zug kamen, in der nächsten Folge noch erwähnen. Es gibt noch zwei, drei sehr, sehr ausführliche, die mich auch sehr gefreut haben, von einem Kunde von uns, der in Luxemburg arbeitet und regelmäßig jetzt auch bei Sebastian in Speyer einkauft und so weiter und so fort.
Wahnsinn. Absoluter Wahnsinn.
Jo, ach so, und dann, das muss ich aber noch erwähnen, letzte Woche kam ein Paket. Wir haben nicht nur Feedback gekriegt von der Alexandra, sondern auch zwei Tassen. Mhm. Mit dem Riesenthema drauf.
Voll geil. Aber die waren leider kaputt.
Die waren beide kaputt, das habe ich ihr heute auch geschrieben. Da kann sie aber leider nichts dafür. Also das Feedback habe ich auch dabei. Sie hat geschrieben, sie hat selber schon dran gedacht und wir haben ja letztes Mal dann angefangen, über Merchandising-Artikel zu sprechen und sie macht nebenher Werbeartikel und hat uns zwei Tassen geschickt. Das hat uns mega, mega gefreut.
Mega, stark
cool, ja. Leider beide kaputt, aber wir reißen einfach der Henkel von uns ab und dann kann man die auch zum Trinken.
Dann sind es halt Becher, ja.
Das sind unsere erste Merchandising-Artikel, die uns sogar geschenkt wurden. Werden wir definitiv verwenden.
Ich glaube, ab jetzt sind wir offiziell Influencer, glaube ich.
Wenn man, ja.
Geil, oder?
Richtig cool.
Ja gut, aber du, dann lass uns doch mal stopp, ich muss noch eins loswerden. Und zwar zum Thema Genuss. Wir zwei, also meine Frau und ich, haben uns kürzlich mal überlegt, kennst du HelloFresh?
Ist von Amazon, oder?
Nee, ist nicht von Amazon. Ist tatsächlich ist eine eigenständige Firma. Okay. Und wir haben eigentlich gedacht, wir probieren das mal aus und lassen uns das mal so eine Box zuschicken mit Gerichte drin und Rezepte. Und ich habe da gestern was gemacht. Man kann ja davon jetzt halten, was man will. Das kommt in einem Paket, wird einem zugeschickt aus dem Sauerland, glaube ich, irgendwo aus dem Logistikzentrum, bla bla bla. Die Produkte sind aber wirklich gut, hochwertig. Und ich wollte es einfach mal versuchen. Ich wollte es einfach mal ausprobieren. Und jetzt habe ich da gestern so einen Camembert gemacht mit Honig, Ober, Thymian drauf und dann karamellisiere lasse im Ofen. Und einfach so ganz viele Kniffs und Tricks, weißt du, so ganz besondere Sache. Da noch ein bisschen Thymian, hier noch ein bisschen Cranberries und so. Ey, das war geschmacklich der Oberhammer. Also echt krass, wo ich wieder gedacht habe, so Genusshandwerk ist einfach was richtig Geiles. Durchweg. Also das wollte ich nur noch mal so. Ich hatte gestern Abend wieder so ein Erlebnis, wo ich gedacht habe, es ist einfach geil. Mega. Also ey, nur allein auf die Idee kommen, so ein Camembert mit Honig, Blütehonig und dann Thymian und dann für 13 Minuten in den Ofen und dann noch so Knoblauchbaguette dazu gemacht. Oh Gott, echt, ich liebe es, also Wahnsinn.
Das finde ich eh krass, was man so mit Kräuter und Gewürze, weil du gerade auch Thymian gesagt hast, was man da machen kann. Also es ist mega.
Wahnsinn, ja. Ich bin ja gerade bei mir daheim, so eine Kräuterschnecke hinzubauen, mhm, weil ich einfach Bock habe auf Kräuter. Und,
ja,
und
das ist cool.
Fange auch an, mein Gemüsebeet anzulegen, weil ich einfach Bock habe auf so eigenes Zeug, das geil schmeckt.
Cool.
Esse ist einfach geil.
Mega.
So, jetzt haben wir fast 30 Minuten hier rum. Geschwafelt.
Schwätzt mir noch über das Grillen, oder? Ich wollte eigentlich noch erzählen, dass ich letztens mein Buchskript abgegeben habe.
Ja, stimmt. Ich war live dabei bei Instagram.
Richtig cool. Also, fertig.
Geil, oder? Mega. Herzlichen Glückwunsch.
Mega Gefühl, ja. Mein Erstlingswerk. Und wahrscheinlich auch einziges.
Jetzt machen wir nächste Woche erstmal noch die Bilder. Jetzt
machen wir noch Fotos und dann. Also 15. Juli, ich bin jetzt schon öfters gefragt worden, wann das Buch rauskommt. 15. Juli ist Erscheinungstermin.
Kein Druck.
Alles gut. Nee, aber der David darf jetzt die Gestaltung machen. Mein Part ist so gut wie rum.
Ja, jetzt machen wir nächste Woche noch die Fotos und dann geht's Schlag auf Schlag weiter. Aber ich freue mich auch mega, also das ist schon echt richtig cool. Ja. Mega cool.
Und kennst du das, ist wie so ein bisschen, wenn man so ein riesen Projekt hat, dann kann man sich eigentlich nicht leisten, mal hinzuhocken und nichts zu machen, weil man hat das immer so im Nacken. Das ist, wie man weiß, man hat in 2 Wochen Prüfungen und man sollte eigentlich lernen. Ja. Man sollte an dem Projekt weiterarbeiten, man sollte an dem Buch schreiben. Und das ist jetzt so ein bisschen so Last, wo da abgefallen ist.
Ja, das glaube ich dir. Ja. Aber ich muss sagen, ich habe ja gestern die Shootingliste gekriegt, was für Fotos, das wir machen müssen, und habe die ganze Sache gesehen, die da drin sind. Also es wird schon geil.
Das wird richtig gut, ja.
Es sind schon 50 richtig gut, geile Rezepte
drin. 51 sind es worden.
51?
51, okay. Ja, weil wir schreiben ja vorne drauf mehr wie 50, über 50 Rezepte.
Das ist halt auch cool, ja, mega.
Nee, das ist echt so ein Norwater, also so hingeworden.
So hingeworden?
So ein Norwater. Genau. Sehr gut, und sehr schön, vor allem finde ich das Coole, oder was mir auch Spaß gemacht hat, ist so ein bisschen, wie hier im Podcast ja auch, Geschichte und Anekdote zwischendrin, vom Pfarrersohn zum Bäckermeister. Denke ich durchaus interessant. Übrigens war letzte Woche, es hört gar nicht auf mit Thema, ey. Letzte Woche war ein Reporter in der Backstube, der für ein christliches Männermagazin einen Artikel über mich geschrieben hat. Und das war auch, werde ich hier dann vielleicht nochmal erwähnen, wenn das rauskommt, wo man sich das besorgen kann. Das war auch wieder interessant und spannend.
Der war aber gut drauf, gell? Der hat ganz schön viele Storys gemacht.
Der war cool drauf, ja, genau. Und der war auch total geflasht vor allem, weil der hatte ja keine Ahnung, was ihn erwartet. Und was da abgeht in so einer Backstube nachts, das hat ihn doch sehr beeindruckt. Das war wieder, das ist immer, für uns ist so normal, aber wenn jemand anders kommt und das dann sieht, ist wieder, merkt man mal wieder, was mir da rockert jede Nacht. Ja. Jetzt aber.
Kommen wir zum Thema, zum Riesenthema Grille.
Grille ist wirklich ein Riesenthema.
Auf jeden Fall.
Absolut, ist ja echt Jahre schon, wo das gehypt wird. Und das hat ja auch einen Grund, warum wir das heute machen. Wir nämlich nächste Woche ein total spannender Gast auf dem Ofenbänkle, der wahrscheinlich noch nie auf dem Ofenbänkle saß, aber der deutsche Meister im Barbecue war oder ist oder war. Und der wird uns in die Welt des Grillens einführen. Also falls ihr jetzt erwartet habt, mir sagt euch jetzt, wie man Steak perfekt hinkriegt, das nicht. Aber was gehört auch zum Grillen auf jeden Fall?
Definitiv. Geiles Gebäck natürlich, klar.
Ein geiles Brot. Was verbindest du mit Grillen?
Ich muss ja ehrlich dazu sagen, also ich habe einen Grill, der war in meiner vorherigen Wohnung, hatte der auch einen Platz. Dann bin ich in eine kleine Wohnung gezogen, da hatte ich keinen Balkon. Dann bin ich in die Stadt gezogen, hatte auch keinen Balkon. Und jetzt erscheint mein Grill wieder raus. Aber der war jetzt 4 Jahre lang in der Versenkung und ich habe eigentlich, war immer nur zum Grillen irgendwo eingeladen. Aber jetzt, seit ich wieder umgezogen bin und auf dem Land wohne, kann ich auch endlich wieder grillen. Und ich habe dieses Jahr mit Sicherheit schon 7 oder 8 Mal
gegrillt. Echt?
Ja.
Dies Jahr?
Ja.
Da hat es aber nicht geschneit.
Ich habe schon im Januar angefangen.
Also, okay. Ja. Und was hast du für einen Grill? Bist du so ein richtiger Holzgriller oder was bist du für ein Griller?
Du, ich habe mir damals vor 6 Jahren, als Weber-Grill das Ding war, habe ich mir halt einen ganz normalen Weber-Grill gekauft. Ja, aber
meine, mit Holzkohle?
Ja, mit Holzkohle. Meine Freunde haben mir fertig gemacht, weil das nur der 47 Zentimeter war und es gibt ja auch den 57 Zentimeter. Ja, und dann war es immer so, du mit deinem Hobby-Grill und so. Ja, komm, ey, der macht auch warm. Ja, also alles gut. Ich muss aber ehrlich dazu sagen, ich mache da jetzt nicht eine riesige Philosophie draus. Ich finde es total geil, was man draus machen kann. Aber bei uns ist das tatsächlich Warmmacher, das Ding, was Geiles drauf mache und fertig. Also ich mache jetzt nichts mit Langzeitgrill und Ring of Fire und was man da alles machen kann.
Dann würdest du Simon nächste Woche das noch ein bisschen genauer erklären wahrscheinlich.
Wobei es ja schon geil ist, gell? Also wenn du da so, keine Ahnung, Spare Ribs oder so, dass die dann wirklich 8 Stunden oder 10, 12 Stunden auf dem Grill sind und so, das ist schon cool, ja, mega, schmeckt auch super lecker, aber ich habe einfach nicht die Muße dazu, muss ich sagen, das ist so, und mit dem Holzkohlegrill ist ja eh schwierig dann auch, so, aber ich finde es halt trotzdem cool, wie vielseitig das da tatsächlich ist, also es war ja früher einfach Steg und Würstle und dann, wann kam der Hype? Vor 10 Jahren jetzt schon?
Das ist eine Simon-Frage, der weiß es besser, ich denke auch so 10, 12 Jahre, weiß nicht genau, ein bisschen länger vielleicht sogar schon.
Ja, und das hat sich dadurch ja krass entwickelt, also mega gut.
Ja. Also der Simon hat ja auch, das nur vorweg, ich weiß ja auch nicht so viel drüber, aber er hat ja auch geschrieben in seinem Lebenslauf, dass er auch bei der Barbecue-Meisterschaft ja ein komplettes Menü auf dem Grill gemacht hat, also inklusive Vorspeise, Dessert, Salat wahrscheinlich nicht, aber also das fand ich auch spannend, da bin ich auch echt gespannt, was er da so zu erzählen hat.
Aber da gibt's ja auch mal Dinge, das habe ich einmal mitgemacht bei SWR3, passt sehr gut, das ist nämlich jetzt am Sonntag, ist mit Johann Lafer das gemeinsame Grille und da machst du ja auch 4 Gänge auf dem Grill.
Ah, okay.
Und das habe ich
noch nie mitgemacht.
Das habe ich einmal mitgemacht und es war echt spannend, also wirklich krass, zum einen, was man alles braucht und was man da alles machen kann. Also von dem her, Grille ist schon wahnsinnig vielseitig.
Ja. Also ich verbinde mit Grille immer mehr früher als Jugendliche immer grillt, so ein riesen Lagerfeuer und dann unsere Würstle am Stock reingehoben, Stockbrot noch gemacht. Wer kennt Stockbrot, kennt Stockbrot?
Klar, natürlich.
Geil, oder?
Mega.
Und was mir so in Erinnerung bliebe ist, also wenn man irgendwie dann im größeren Freundeskreis oder mit Familie oder so grillt hat, es gab immer einen, der irgendwann gesagt hat, oh, das ist eine richtig gute Glut. Kennst du das? Immer so ein bisschen so Tendenz zum Klugscheißer.
Ja.
Immer so, wir Kinder haben dann immer so ein bisschen Wetter abgeschlossen. Wer ist der Erste, der es heute sagt? Ähnlich wie jetzt bei uns beim Riese-Thema. Und dann gab es immer einen, der gesagt hat, oh, richtig gute Glut.
Ja, das ist immer der Typ, der aber auch im November, der im November schon sagt, hey, hier riecht's nach Schnee.
Ja.
Was? Wie riecht denn Schnee bitte? Also sorry, also jetzt, okay, ja gut. Ja, aber ist ja richtig gute Glut. Und meistens war das
ja der nichts gemacht hat, sondern mit der Bierflasche daneben stand.
Ja, und dem ist dann halt Wurst vom Stecker in die Glut gefallen.
Ja, genau.
Hier hast du deine Glut.
Ich habe im Moment gar keinen Grill, weil wir ja demnächst jetzt umziehen ins Haus und im Moment gar keinen Garten haben. Aber unser Kleiner wollte jetzt unbedingt grillen und da haben wir haben so einen Feuerkorb. Da haben wir einfach jetzt
ja, schon geil.
Feuer gemacht und haben unsere Würstel reingehoben und haben mit Steine und mit einem Kuchengitter einen Grillrost gebaut und unsere Steaks draufgelegt. War zwar arschkalt, aber er wollte es unbedingt machen. War ein Mords, das Event.
Aber ich finde der Griller auch so irgendwie, zum einen ist gesellschaftlich, ist ein riesiges Event immer und man kann halt alles machen. Es ist für jeden was dabei. Fleisch, Fisch, Gemüse, Käse, alles. Das ist schon total gut.
Absolut. Und was natürlich essentiell ist meiner Meinung nach noch ein gutes Brot dazu. Und da eignet sich natürlich jetzt nicht unbedingt irgendwie so Standard-Mischbrot oder so. Am besten ist tatsächlich so ein bisschen was Mediterranes. Und ich habe halt mal ein Rezept mitgebracht für ein Shabada.
Shabada?
Wir haben ja schon vor ein paar Wochen mal gelernt, dass, dass man das nicht Ciabatta ausspricht. Jetzt kommt wieder so ein bisschen klugscheißermäßig rüber. Und auch nicht Focaccia, sondern Focaccia und Ciabatta. Da hat ja auch daraufhin uns eine Italienerin oder italienische Lehrerin, weiß nicht mehr genau, uns nochmal genau erklärt, warum das so ist. Ich habe es vergessen. Mhm. Wichtig ist nur, es heißt Ciabatta und nicht Ciabatta. Und das Rezept packen wir auf jeden Fall auch wieder in die Shownotes. Es gibt allerdings ein paar Sachen zu beachten. Also vorweg vielleicht mal, was könnte man noch machen? Also klar, Baguette, der Klassiker. Da machen wir definitiv auch mal eine extra Folge dazu. Was machen wir in der Bäckerei jetzt tatsächlich seit letzter Woche auch wieder ein bisschen verstärkt? Gehen wir aufs Grillei, mache dann hauptsächlich aufs Wochenende noch ein paar Sachen, solche Sachen wie Wurzelbrot, Körnerbaguette, Baguette, was wir jetzt dieses Jahr zum ersten Mal machen. Und das finde ich ein mega portugiesisch, ein Olive-Feta-Ring. Mhm. Das ist richtig geil, ich wenn ich das so sagen darf. Genau, kommt auch im Backbuch. Ja.
Ich habe das Rezept nachbacken, das war mega lecker.
Ja, mit Sesam oben drauf. Also das ist echt, finde ich ziemlich gut. Also da ist ja auch mal so ein ganzer am Stück, wenn es sein muss, so 350 Gramm.
Und seit ich das Backe habe, ist meine Tochter Olive. Und meine Tochter ist ein Jahr und zwei Monate Wahnsinn. Alt. Die, cool. Die findet Olive total geil. Das war wirklich so, hey, versuch mal. Und die findet es voll geil.
Aber Olive, um dem vorzugreifen, wollte ich nachher sowieso sagen, das ist ja auch so ein Produkt, wenn man da nicht gute erwischt, ja. Dann schmeckt das ja richtig furchtbar.
Ja.
Und ich habe auch nie Olive gegessen eigentlich, aber seit ich mal richtig gute Olive gegessen habe, esse ich es total gern. Genauso wie mit Feta oder so, also wenn ja. Man da einen schlechten erwischt. Da zeigt sich halt wieder definitiv der
Qualität.
Also ich kenne viele Leute, die sagen, sie mögen keine Olive und dann haben sie die Olive probiert bei uns und essen jetzt Olive. Einzig meine Frau nicht, die ist nicht zu bekehren zum Olive essen.
Ich finde aber Olive ist auch so was, es gibt A oder B, entweder man liebt sie oder man hasst sie und was dazwischen gibt's glaube ich nicht, oder?
Ja, wahrscheinlich, ja. Ja. So jemand, wo sagt, morgens ein bisschen gibt's bei Olive, glaube ich eher nicht. Ja. Mein Bruder auch, der hat auch nie Olive gegessen und jetzt isst er da auch so ein ganzer Olive-Feta-Ring mal am Stück, wenn es sein muss. Ist echt lecker. Übrigens, der Feta, nehmen wir mal jetzt Hirtekäse von der Dorfkäserei.
Sehr gut.
Der ist auch richtig gut. Top. Genau. Zum Rezept selber, zum Ciabatta-Rezept, 60 Gramm Sauerteig, da eignet sich gut, wenn man eh irgendwie Sauerteig daheim hat. Da muss man jetzt nicht irgendwie frisch Sauerteig ansetzen oder so. Da kann man gut so Sauerteigrest auch nehmen. 475 Gramm Weizenmehl, 550, 10 Gramm Zucker, 2 Gramm Hefe, 10 Gramm Olivenöl und 335 Gramm Wasser. Mhm. Und die Zutaten 10 Minuten langsam und 4 Minuten schnell kneten. Und 10% von den 335 Milliliter Wasser zurückpalte, das, was ich eingangs schon gesagt habe. Erstmal warte, ob man es braucht. Wenn ihr es braucht, nach und nach dazugebe. Das hat den Grund, wenn ein Teig sehr weich ist und man gibt das Wasser gleich dazu, dann schmiert es so in der Schüssel umeinander, weil kein Widerstand da ist. Wenn man der Teig erstmal ein bisschen fest anknetet und das Wasser später dazu gibt, hat man es deutlich leichter. Dann nicht denken, dass man schon fertig ist, sonst würde das Salz fehlen.
Ja, ich dachte gerade,
du hast gerade schon gestoppt, gell? 12 Gramm Salz dazugeben und weitere 2 Minuten fertig kneten, Fensterprobe machen.
Warum das Salz so spät?
Weil bei weiche Teige oder überhaupt bei Weizenteige bietet sich das an. Mhm. Also es gibt, das ist ein bisschen eine Glaubenssache. Manche machen das grundsätzlich bei alle Weizenteige oder bei weizenlastige Teige. Ich mache es tatsächlich nur bei ganz weiche Teige. Also wir machen es bei Baguette zum Beispiel bei uns. Weil das Klebegerüst sich besser ausknetet ohne Salz. Ah, okay. Wenn ich Salz direkt dabei habe, dauert es einfach länger. Bei einem weichen Teig dauert es eh schon sehr lang. Und so kann ich das besser auskneten und gebe dann das Salz dazu und knete es fertig.
Mhm, okay.
Bevor man aber Salz vergisst, tut man es lieber gleich rein, hat mein Meisterschullehrer immer gesagt.
Ey, Salz vergessen ist die Hölle. Es geht gar nicht. Aber gut, ja. Okay, also ich gehöre wahrscheinlich zur Kategorie direkt mal reinmachen.
Ja, wir machen es tatsächlich so, wir lassen den Teig laufen. Und stelle die Schüssel mit dem abgewogenen Salz auf die Knetmaschine, dass wenn ich den Deckel aufmache, merke ich, also dann fällt mir Salz runter quasi.
Okay.
Beziehungsweise ich sehe es vorher.
Ja.
Genau, also relativ simples Rezept eigentlich. Wichtig ist die Teigruhe, das muss einfach lange Reifezeit haben. Ich empfehle immer so einen Teig, immer flacher geölte Gefäß, die Teigruhe zu geben, dass man gut zusammenlegen kann. 2 Stunden Ruhe lassen, 2-mal zusammenlegen in der Zeit. Haben wir das schon mal erklärt, was Zusammenlege bedeutet?
Ja, haben wir schon erklärt, ja.
Genau.
Dehnen und falten.
Genau. Wer es nicht weiß, was es ist, hört einfach alle anderen Folgen durch, bis er irgendwo mal hört, wann wir es erklären.
Genau, einmal einen Sonntag durch und alles gut.
Und anschließend für 16 bis 24 Stunden in den Kühlschrank den ganzen Teig. Und dann nach der Reifezeit im Kühlschrank rausnehmen, kurz akklimatisieren, lasse so eine Stunde. Und den Teig auf eine bemehlte Arbeitsfläche kippen. Wichtig ist einfach, der Teig sollte durch das Zusammenlegen schon eine rechteckige Form haben und dann auch nicht mehr arg bearbeitet, sondern Ciabatta wird tatsächlich nur abgestochen. Also das sieht ja aus wie so ein Schuhsohle. Und das Rezept wäre jetzt für 2 Ciabatta. Also man kann das einfach den Teig dann in der Mitte halbieren und das war's schon. Das ist relativ einfach. Und dann vorsichtig auf ein Backpapier setzen und das einfach dann auf der Backstein im vorgeheizten Backofen rutschen lassen. Und bei 240 Grad für 15 bis 20 Minuten kommt ein bisschen auf der Backofen an. Mit kräftig Schwade, kräftig und hell ausbacken.
Klingt mega lecker.
Mhm. Ja. Wer mag, wir haben ja gerade schon über das Thema Olivo und so gesprochen. Das würde sich hier sehr gut anbieten. Also das machen wir tatsächlich auch jetzt bei dem Olivo-Feta-Drink, dass wir dann einfach einen Weizenteig nehmen und grüne und schwarze Olive und Feta dazugeben. Wichtig ist bei Oliven nicht unterkneten. Weil wenn man die unterknetet, dann zerschlägt die Olive so und der Teig kriegt eine ganz blöde Struktur. Also das Klebegerüst wird angegriffen, ich weiß nicht genau, was da der Grund dafür ist. Es bietet sich an, quasi, wenn man das machen will, die Hälfte vom Teig in das Gefäß geben, dann die Olive und Feta drauf, die andere Hälfte vom Teig drauf geben, dann nochmal ein bisschen Olive und Feta drauf und beim Zusammenlegen wird es dann in der Teig eingearbeitet.
Ah, okay, gar nicht in der Knetmaschine, sondern wirklich beim Dehnen und Falten. Das macht Sinn, ja.
Also nicht unterkneten, weil die Olive, das zerstört die Struktur des Teiges.
Klar, das habe ich bei den Feta-Ringen auch genau. gemacht, ja klar, logisch.
Habe ich selber auch lange nicht gewusst und habe mich immer gewundert, wir haben die Olive-Feta-Seele, die wir jetzt gerade im Sortiment haben, vor 2 Jahren schon mal gemacht und da wusste ich das noch nicht. Und dann ist der wunderschöne Seeleteig durch die Olive so komisch geworden. Also Hälfte vom Teig in Schüssel, Hälfte von der Olive drauf, andere Hälfte vom Teig, die nächste Olive drauf und vielleicht dann nicht nur 2-mal zusammenlegen, sondern 3 oder 4-mal, weil umso öfter man es zusammenlegt, umso schöner verteilt sich es halt im Teig. Dann könnte man noch anderes Varianten machen, also wir haben zum Beispiel auch schon mal eine Kartoffel-Walnuss-Ciabatta gemacht, wo man so einfach Kartoffelstückle und Walnüsse drunter knetet oder getrocknete Tomate oder. Zu getrocknete Tomate eignet sich super Rosmarin zum Beispiel.
Ich wollte gerade sagen, mit Kräuter kann man da auch geil arbeiten.
Genau, oder? Da kann man viel mit Kräuter machen. Man könnte auch zum Beispiel einfach das ganz normale Ciabatta vor dem Backen vorsichtig mit so Kräuter und Olivenöl einfach einstreichen. Mega, ein bisschen Fleur de Sel drauf. Ja.
Kräuter der Provence, ne? Mega geil.
Genau, Kräuter der Provence und Olivenöl vorher in der Schüssel vermischen, draufstreichen, ein bisschen Fleur de Sel. Also das ist schon... Da sind auch der Fantasie keine Grenze gesetzt. Aber genau, wichtig ist erstmal grundsätzlich der Teig. Wir packen das Rezept mit alle Anweisungen und Anleitungen in die Shownotes. Wie gesagt, und dann kann man wunderbar verschiedene Varianten draus machen. Und wichtig bei Olive, ich sag's nochmal, auf gute Qualität achte, lieber nicht zu viel und dafür gute. Wir haben zum Beispiel Kalamata-Olive aus Griechenland. Was man auch beachten kann bei Olive, wenn draufsteht geschwärzt. Das ist schlechte Qualität. Das sind keine schwarze Oliven dann, sondern das sind geschwärzt.
Ah, okay.
Sie liest man ja manchmal bei Oliven, ja, Oliven ja, geschwärzt. Ja.
Was bedeutet das?
Die werden halt gefärbt, frag mich aber nicht mit was.
Ah, okay.
Witzigerweise gibt es ja gar keine 2 Sorte Oliven, gell?
Ach was, echt?
Nee, grüne sind einfach unreif.
Ach, krass. Aha. Ja, okay, interessant.
Und schwarze sind eigentlich, also ich bin jetzt kein Oliven-Fachmann, vielleicht haben wir jemanden in der Hörerschaft, der sich da besser auskennt, aber ich habe bei Rebers Pflug auf dem Küchenmarkt mal den, weiß gerade nicht mehr, wie er hieß, von einer ganz tolle Oliven-Fabrikant kennengelernt. Und der hatte graue Olive. Die waren weder grün noch schwarz.
Ach krass, okay.
Sondern die Farbe ist eigentlich so, zwischendrin irgendwo. Und das ist die eigentliche Farbe von Olive.
Ach krass, okay.
Man merkt jetzt ja, wenn man die grüne isst, die sind ja noch relativ hart.
Ja.
Und die sind wohl tatsächlich einfach unreif.
Ach krass, okay. Welche verwendest du hauptsächlich bei dir?
Grün und schwarz.
Okay.
Also die Kalamata-Olive gibt es eben in grün und schwarz. Ich weiß jetzt auch nicht, ob das jetzt unbedingt schlechter ist, wenn man die quasi unreif erntet, solange sie noch grün sind. Oder nicht, aber witzig fand ich einfach nur, dass es keine 2 Sorte gibt, sondern dass es einfach nur, also es gibt natürlich bestimmt verschiedene Sorte Olive, aber man denkt ja immer, es gibt grüne und schwarze. Ja. Aber das ist einfach nur der Reifezustand.
Mega krass. Also ich habe auch immer gedacht, da gibt es Unterschiede. Oder halt, es sind unterschiedliche Sorte oder sowas. Aber krass, okay, mega, geil.
Bei Paprika ist doch auch so, oder nicht?
Ich glaube auch, ja. Ja.
Grüne Paprika sind doch einfach nur unreif.
Ja, ich glaube auch, ja. Grün, gelb und
rot.
Rot, ja.
Orange.
Ja, stimmt.
Lila.
Ja. Nee, geil, aber man merkt auch beim Grillen, es gibt der Fantasie sind da keine Grenze gesetzt. Es ist eine schöne Zeit, vor allem es ist halt schon geschmackstechnisch auch so eine Explosion, ja, die du da hinlegen kannst, gell?
Und gerade auch mit dem Brot kann man ja dann auch auf dem Grill noch ein bisschen spielen, dass man es einfach nochmal anröstet, schön auf dem Grill oder nochmal ein bisschen knusprig macht oder was ja der Simon auch jetzt schon ein paar Mal gemacht hat bei seinen Grill-Events, dass er quasi die Produkte von uns vorgebacken mitnimmt und dann auf dem Grill fertig backt.
Oh, auch geil.
Ist natürlich auch geil. Ja.
Und was ja auch ein riesen Thema ist, muss man schon sagen, ist halt auch gerade beim Grillen Burger Buns. Ist ja außerdem, gell, also ist ja auch eine Philosophie, Burgermacher an sich ist ja auch eine Philosophie.
Absolut.
Und auch da gibt ja alle Möglichkeiten, gell, du machst mit einer Maultasche, mit einem vegetarischen Burger oder. Und da dann noch ein geiles Burgerbun dazu, finde ich auch richtig, richtig gut.
Ja, also das ist Wahnsinn, was wir Burgerbuns produzieren, sowohl für Gastronomiekunden, aber auch für Privatkunden, das ist schon echt... Das ist auch ein richtiger Hype.
Voll, voll mega geil. Also man sieht, Grille ist einfach geil, mega. Ich freue mich drauf. Ich hoffe, dass der Schnee jetzt bald mal
wegsteigt. Ja, das ist nur temporär.
Ja, Gott sei Dank. Ich habe jetzt Bock auf Frühling und von dem her freue ich mich öfters mal, den Grill anzuschmeißen. Ich freue mich auch mega auf die Folge nächste Woche mit dem Simon. Wird mit Sicherheit auch hochspannend.
Ich habe noch eine Anregung, die ich gerne noch loswerden möchte vom Armin, den ich vorher schon mal erwähnt habe, der hat nämlich geschrieben, macht mal eine Folge mit Brot und Grillen. Hätte man hiermit erledigt, war sowieso geplant, lieber Armin.
Armin, nur für dich.
Alle anderen Feedbacks, wie gesagt, hauen wir in der nächsten Folge raus.
Auf jeden Fall, ja.
Rezept kommt in die Shownotes und auf unsere Homepage.
Klar, natürlich direkt zum Download.
www.nachtschicht-podcast.de. David gestaltet es immer richtig schön, könnt ihr direkt ausdrucken und Eilaminiere und in Küche lege.
Genau, übrigens als PDF kann man direkt downloaden, ausdrucken, ist perfekt.
Richtig
cool. Und ich habe das auch am Wochenende gemacht, direkt auf unserer Homepage das Rezept rausgezogen. War perfekt, war cool. Super, war echt gut. Von dem her, nutzt unsere Website, schreibt uns Feedbacks, wirklich, das geht einem richtig ans Herz. Ihr kriegt richtig Gänsehaut. Vor allem, wenn ihr, egal, also alle Feedbacks sind geil, aber wenn sie von weiter weg kommen, ist noch geiler, muss man sagen. Mit jedem Kilometer, wo es weiter weg ist, wird es einfach noch ein bisschen besser.
Obwohl natürlich die regionalen Feedbacks für mich auch gut sind, weil das sind dann meistens Kunde.
Ja, aber trotzdem finde ich es einfach verrückt,
ja, dass
jemand in Kanada sitzt und uns zuhört, wie wir uns ein bisschen übers Bagger quatschen. Also Wahnsinn. Also echt schön, freuen uns auf jeden Fall. Jedes Feedback freut uns auch, vor allem die Mühe, die ihr euch macht, also die Länge und die Bilder dazu. Das ist wirklich, wirklich toll und das gibt uns, bestärkt uns in dem, was wir hier machen und gibt auch richtig Motivation, hier weiterzumachen. Von dem her, keine Angst, wir machen noch weiter.
Ja, wir haben hunderte Ideen, also uns gehen die Ideen noch nicht aus. Wir haben richtig coole Gäste auf der Liste. Und es macht einfach mega Spaß, oder?
Ja, ich denke, das Jahr kriegt man voll.
Auf jeden Fall. Und ich komme aber mal aus meiner Backstube raus.
Ja, ist auch gut, gell? Ist auch gut.
Absolut.
Ja, auf jeden Fall.
Und David kriegt mal einen guten Kaffee.
Ah, wird auch mal Zeit, ja. In diesem Sinne würde ich sagen, war wieder toll, war wieder schön. Absolut. Übrigens, was ich noch sagen wollte, wir sind heute quasi live, heute ist Dienstag und am Donnerstag kommt die Folge raus. Das heißt für mich jetzt noch ein Haufen Arbeit.
So spät waren wir noch nie dran, oder?
Nee, noch gar nie. Also das wird richtig knackig jetzt. Aber von dem her, wir sind live sozusagen und von dem her, wir freuen uns auf nächste Woche.
Absolut.
Und in diesem Sinne, bis nächste Woche.
Bis nächste Woche.